And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Was geht? Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Magic Mike haut direkt mal das Abo rein. Vielen, vielen Dank. Du siehst heute so wunderschön aus, Alex. Habe ich dir das eben schon gesagt? Nein, habe ich nicht. Aber
ich muss gestehen, das hat mir meine Frau heute auch gesagt. Meine Frau hat gesagt, ich hatte in letzter Zeit einen kleinen Glow-Up. Ich musste googeln, was das bedeutet. Ich bin der Jugendsprache nicht so mächtig. Muss sagen, nehme ich.
Ich wollte dir aber sagen, das, kennst du den Cheerleader-Effekt?
Wenn man neben der Hässlichen sitzt, dass man selber besser aussieht?
Nein, wenn du viele, viele schöne Menschen zusammen siehst, siehst du automatisch auch besser aus, sozusagen. Und da du ja schon die Woche mit mir auch streamst, hat das vielleicht schon einen Einfluss auch auf dein Glow-Up.
Okay, dann gehen wir in die Themen, würde ich sagen. Was steht heute bei uns auf der Liste?
Junge, da ist er mit seinem rosanen Becher. Felix, erstmal Grüße an alle, die am Start sind. Auf VOGT, auf Twitch, auf YouTube. Wir haben heute ordentlich Leute auch auf YouTube, stelle ich gerade fest. Christian zum Beispiel, Felix ist mit am Start. Kalex ist da, Animatrix, Merles Collection, Ben Zimmer, Vanya, Stecknadel, Dadom, Walt of Hoops, Xami ist am Start, New York City Baller, alle sind sie da. Und auf Wort.
Toll heute.
Ramos, Di Faldo.
Gab Gehalt?
Nee, bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob es bei euch Gehalt gab. Kurz vor Weihnachten gibt es bei uns leider nichts. Aber ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ist ja auch sehr spannend gewesen, sage ich mal, die letzten 24 Stunden.
Was war da los? Kann man nicht einmal um 10 Uhr schlafen gehen, ohne dass wieder irgendjemanden kaufen möchte? Können wir uns nicht bitte einfach mal alle eine Runde entspannen, Chat? Was war das gestern? Wild.
Ja.
Oder?
Auf jeden
Wie habt ihr das gestern? Oder anders, wie hast du das? Also, hast du es gestern schon mitbekommen oder hast du schon geschlummert? Weil du bist ja eigentlich eine Nachteule.
Ich bin hab tatsächlich auf der Couch schon im leichten Schlummermodus war ich. Und dann hast du mir geschrieben, glaube ich, auf Instagram einen Beitrag weitergeleitet. Den habe ich dann gesehen und dachte, ich sehe nicht richtig. Hab dann noch mal ein bisschen recherchiert und dachte, gibt's doch gar nicht. Es ist kein 1. April.
Warum lachst du? Ich finde es bei dir auch immer so geil, wenn ich dir Sachen schicke. Du glaubst mir das auch einfach.
Das sagt meine Frau auch immer zu mir.
Das ist Wahnsinn, Junge. Bist du Privatdetektiv? Chill doch mal deine Lage, Digga. Ich habe dir heute... Okay, Chat, Ruhe, Beispiel. Ich habe heute Markus geschrieben, jo, Markus, meine Tops Chrome Hobbybox kommt, wurde wohl nicht storniert, ich habe heute das Tracking erhalten. Markus, warum sollte sie storniert sein? Markus, einen Tag nach dem Release haben einige Menschen eine Story gepostet, dass ihre Box storniert worden ist. Markus, wissen wir das? Warum wurden die Boxen storniert? Ich habe geantwortet, Markus, Junge, ich habe doch keine Ahnung. Aber es wurde von Leuten gepostet. So, auf dem Niveau unterhalten wir beide uns immer auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig. Das ist Wahnsinn.
Ja, das war wild. Ich hatte tatsächlich das nicht mitbekommen, dachte, dass es irgendwie wieder so einen Preisfehler gab und deswegen da Boxen storniert worden sind. Deswegen habe ich da nochmal nachgehakt. Aber witzig. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen in die Selbstreflexion reingehen über die Feiertage, weil ich höre das tatsächlich jetzt von der zweiten Person, die mir sehr nahe steht, tatsächlich.
Digga, du hast voll die Trust-Issues. Ich kann das ja verstehen mit deiner Messe von damals, aber du musst auch langsam mal loslassen. Hier sind deine Freunde im Chat. Wir wollen dir nur was Gutes.
Ja, das. Ey, gerade gestern hat es gemacht. Warum glaubst du mir nie, wenn ich dir was sage? Das hat mich gerade Déjà-vu-mäßig voll daran erinnert. Hinterfrag mal, warum Alex denkt, dass Unlicensed Autogramme cool sind. Das gehört mal investigativ aufgedeckt. Leute, das überlasse ich
dir, Charlie. Dazu gibt es auch bald ein Wheel, Charlie. Ich mache nach heute nur noch Wheels.
So.
Goldfee, genau, Goldie du warst auf dem Sofa.
Sorry, ja. Ich war auf dem Sofa, du hast mir es geschickt. Ich habe es gegoogelt. einfach um nochmal sicher zu gehen und war kurz geschockt. War kurz geschockt, dachte, es ist der 1. April, hab festgestellt, es ist nicht der 1. April und hab mir im zweiten Moment gedacht, es ist doch perfekt, dass wir morgen den Hobby-Talk haben und mit euch gemeinsam darüber quatschen und schreiben können. Das habe ich mir dann gedacht. Wie ging's dir?
Sehr gut. Ich habe das gesehen und war gestern Abend schon fast kurz davor, das Reel zu machen, was ich heute gemacht habe, weil sich auch zwischen den gestern Abend und heute Abend meine Meinung auch nicht mehr geändert hat. Ich habe es gesehen, ich war, ja, geschockt ist jetzt ein hartes Wort, aber ja, schon irgendwie geschockt, dass dieser Schritt jetzt passiert. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe ja in der Vergangenheit öfters mal gesagt, dass ich mir eigentlich eher vorstellen kann, dass Beckett so ein TRG zum Beispiel kauft, ne, um sich da nochmal dieses KI-Backbone reinzuholen und ein bisschen Fahrt aufzunehmen und auch jetzt gerade mit diesen ganzen PSA-Skandelchen, die es dann gibt mit Buyback und Grades und hast du nicht gesehen, dachte ich, okay, ne, vielleicht kann da ein bisschen Traktion entstehen und auch immer mehr Leute haben ja auch in Deutschland angefangen zu sagen, boah, nee, PSA-Turnover-Zeiten sind doch ein Ticken lang. Dann hat BGS dann teilweise doch schneller abgeliefert, als sie auf der Homepage angegeben haben. Das fanden dann Leute wieder sehr positiv. Also irgendwie war ich irgendwie so ein bisschen aus einer kleinen BGS-Na-geht-doch-Welle. Und das wurde dann gestern Abend so ein bisschen zerschlagen, wenn ich ehrlich bin. So meine initialen Gedanken dazu.
Wir gehen da gleich nochmal mit euch in die Tiefe, Leute. Kleinen Cliffhanger müssen wir natürlich behalten. Erstmal Grüße an alle, die jetzt noch reingeschneit sind. Wahnsinn. Und danke für die Abos, die wir gerade reingeschneit sind. Vielen Dank. Kalex, Vintage Cards, Magic Mike, vielen, vielen lieben Dank euch allen. Ja, genau, da gehen wir auf jeden Fall nochmal tiefer rein. Und haben aber auch viele andere spannende Themen tatsächlich diese Woche. Bevor wir aber da reingehen, was war denn sonst die Woche? Beziehungsweise vielleicht können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben. Cardshow technisch ist es ja jetzt, glaube ich, rum dieses Jahr. Da ist, oder gibt's noch mal eine Trade Night mit B Brothers, ne? Zwischen den Jahren.
Genau, am 27.12. Ich versuche dich auch noch dahin zu kriegen. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege. Aber fände das mega, wenn du kommen würdest, weil ich glaube, da kommen einige, also Goldie wollte da sein, Mike Katz wollte da sein, Charlie hat Ausgang, der ist auch da, Kalex Katz wollte auch hochkommen. Ich sehe keine Gründe, warum du nicht kommen könntest, Markus.
Ich bin immer sehr gemütlich zwischen den Jahren.
Merkt man gar nicht.
Mal gucken, aber frei habe ich, eine Ausrede habe ich eigentlich auch nicht, also von daher.
Ich komme runter, ich hole dich ab.
Genau, viel zu kalt, schreibt New York City Boy. Ist ja zum Glück drinne, glaube ich.
Ist drinne. Und drinne ist es sehr warm. Von daher ist es wieder in Ordnung. Sag mal dem Felix auf YouTube, dass er sich bei mir melden kann wegen einer Box. Felix auf YouTube, du kannst dich bei Charlie melden wegen einer Stromberg-Box, weil Charlie ist seit Sonntag mit Stromberg emotional durch, weil Charlie Sonntag im Stream Mitarbeiterin Landsberg gezogen hat und dann hat dann Charlie für sich beschlossen, davon lassen wir besser mal die Finger. Um deine Frage zu beantworten, Felix, die Boxen hinten sind alle geöffnet. Das ist nur Deko, die wir hinten noch anbringen werden.
Ja. Eine Frage haben wir, müssen wir auch noch beantworten. Das ist nämlich von SnowFFM89. Veranstaltet ihr die Messe in Gießen nächstes Jahr im Januar? Nein. Wir haben letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, weil wir die entdeckt haben auf meinem Cardshow-Kalender auf gradedmoments.de/cardshows. Da könnt ihr alle Shows und Trade Nights dort finden in der Regel. Und dort war die Gießener Show auch am Start. Und da haben wir kurz drüber gesprochen. Die ist aber nicht von uns. Von wem das ist, erfahrt ihr tatsächlich, wenn ihr draufklickt, seht ihr auch, wer der Organisator ist. Seht ihr auch die Leute.
Aber wir haben das ein oder andere Event-Ereignis fürs nächste Jahr schon angeplant, geplant im Köcher. Das könnt ihr hören, wenn ihr unserer Weihnachtsfolge lauschen möchtet, die, glaube ich, jetzt am Freitag rauskommen wird, Markus.
Oder? Genau, die wird schön. Da habt ihr was zwischen auf die Ohren für die Feiertage. Neben dem Hobby-Talk, der wird ganz normal noch durchgesendet, jetzt in den nächsten Dienstagen, die da noch sind. Aber das Hobby-Podcast haben wir ja noch offen für dieses Jahr. Und es wird eine schöne Weihnachtsfolge mit paar Good Vibes, bisschen Plätzchen, bisschen Tee. Leute, und dann dürft ihr euch auf jeden Fall da sehr drauf freuen, dann kommenden Freitag.
Genau.
Gibt's noch was?
Das ist der Plan. Nö, ich glaube, das ist administrativ das, was wir mitgeben wollten.
Sehr gut. Dann haben wir das auch abgehakt und gehen rein in die News und starten mal langsam rein mit Formel 1 steht auf meiner Liste.
Ja, also wir nehmen ganz langsam Fahrt auf. Wir machen es wie eine gute Netflix-Serie. Ne? Wir teasern euch an, lassen euch dann fallen. Aber besser als bei Stranger Things müsst ihr, glaube ich, irgendwie zweimal jetzt noch warten oder wartet jetzt nochmal und dann müsst ihr nochmal warten. Heute ist ein bisschen ehrlicher. Also Lando Norris, der alte Ehrenbruder, wurde Formel-1-Weltmeister. Ich bin ehrlich, ich habe dieses Jahr Formel 1 nicht so krass mitverfolgt. Ich habe schon irgendwie in so Nebensätzen immer mal mitgekriegt, ja, irgendwie Lando Norris liefert ab, ist vorne, könnte was werden. Aber irgendwie war für mich Verstappen irgendwie immer so der Bratan, der das immer gewinnt. Er hat es geschafft und ist, glaube ich, ein cooler Erfolg. Zeigt auch, dass in der Formel 1 jetzt wieder ein bisschen mehr Spannung reinkommt, auch gerade jetzt in der kommenden Saison, wo ja nochmal die Autos angepasst werden, umgebaut werden. Auch das alles soll nochmal dazu führen, dass es ein bisschen spannender wird. Und der Kollege hat jetzt natürlich seine Top-Snow-Karte gekriegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine der geilsten Top-Snow-Karten, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Ist cool.
Also,
cooles Design.
Cooles Bild. Ja. Markus?
Ja.
Ist cool, ne?
Ja.
Cooles Bild. Ich finde auch, da passt auch dieses Riffelblech unten, dieses Riffelblech-Carbon-Dings-Optik-Gedöns passt zu der Karte sehr gut. Bei manchen Karten finde ich halt immer so, es passt nicht so richtig, aber jetzt in dem Fall, es ist eine richtig geile Karte. Episches Foto, hinten schön im Feuerwerk, im Hintergrund, er reißt die Hände nach oben, freut sich. Wenn man Formel-1-Fan ist, Lando Norris-Fan ist, ist das wahrscheinlich ein Must-Buy, weil... Naja, wer weiß, wie oft der Bruder noch mal Weltmeister wird. Aber sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Ich habe es ehrlicherweise auch nicht so verfolgt. Ich habe früher wirklich viel Formel 1 geguckt. Bin oft auch dabei eingeschlafen.
Auch.
Zwischendurch so. Aber es war, ja, war dann immer so Sonntag, so ein bisschen Nickerchen gemacht und dann weitergeguckt. Aber lang nicht mehr so verfolgt. Aber ist ja cool, dass es mal ein anderer Name auf jeden Fall hier am Start ist. Tatsächlich, lustigerweise, habe ich aber so richtig Bock auf Kartfahren bekommen, weil ein sehr guter Freund von mir, sein Sohn, scheint ein riesiges Kart-Talent zu sein. Und die fahren wirklich hier so diverse Rennstrecken mit Karts ab und so. Also Kartrennen. Und er hat mir so ein bisschen davon erzählt, es hat schon Bock gemacht. So Kartfahren ist eigentlich ein cooles Team-Event, was wir auch mal machen könnten.
Ich bin total der Schisser, wenn ich ehrlich bin. Also wir können gerne Kart fahren, aber ich bin so einer, ich gehe nicht 100%. Ich bin so ein Mausi. Ich fahre dann langsam und genieße.
Du bist das Boxenluder, dann sozusagen. Guten das Abend, Männers. Sausi. Wunderschönen guten Abend. Top Snow wird immer teurer. Das stimmt, habe ich auch festgestellt. Die Karten werden tatsächlich 14,99 war, glaube ich, das letzte. Animatrix schreibt 14 Euro für eine Karte. Ja, nicht mal Chrome. Ich glaube, die meisten sind immer noch keine Chrome-Karten, beziehungsweise gibt es ja dann immer ab einer gewissen Stückzahl dann Special-Karten. Aber ja, über das Design brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Das ist echt wunderschön. Kommen wir zu, ich glaube, Formel 1 haben wir nämlich heute auch nichts mehr. Ich glaube, die Saison ist ja jetzt dann auch rum. Aber was nicht rum ist, ist die Basketball-Saison. Ja. Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, über diese Karten. Und jetzt kann man sie endlich sehen. Ne?
So geil. Und zwar, also im Prinzip, also man merkt schon, dass Fanatics das jetzt so einheitlich durchzieht. Ne? Also in der MLB, beim Baseball fingen sie ja an mit dem goldenen Logoman. Das haben sie jetzt auch in der NBA dieses Jahr ausgerollt. Das heißt, die MVPs und die Award-Gewinner kriegen dann einen goldenen Logoman auf ihr Jersey gestickt. Da sieht man hinten ganz schön, sieht ziemlich nice aus, wenn ich ehrlich bin. Auch gerade dieses Stephen Castle-Jersey in diesem Grau-Schwarz mit dem goldenen Logoman, das ist schon geil. Abgesehen davon ist es auch ein geiler Baller. Und jetzt kann man sehen, ne? Also da sehen wir einmal Shea natürlich, der, glaube ich, letztes Jahr unfassbar dominiert hat, auch dieses Jahr wieder exorbitant gut performt. Wir haben Stephen Castle, wir haben Evan Mobley und das sind natürlich die absoluten Shays-Karten jetzt in den Sets. Ich muss sagen, ich finde das Design einfach wunderschön ich hätte auch gerne so eine Karte, aber wir wissen beide, ich werde die niemals ziehen und kaufen kann ich sie mir auch nicht, von daher gucke ich sie mir einfach an.
Wobei, wir müssen jetzt nicht
über dein... Moment mal, wir haben ja heute noch so ein Thema, vielleicht können wir uns die auch einfach kaufen auf eBay für einen kleinen Euro.
Auch ein schöner
Cliffhanger. Eine teure Karte.
Schöner Cliffhanger. Auf jeden Fall. Und übrigens, du ziehst die eh nicht. Ist jetzt nicht so, dass du die letzten Boxen nicht ganz so schlecht weggekommen bist, die du aufgemacht hast oder aufmachen lassen hast.
Okay. Ihr wollt hören, wie ich die Stromberg-Karte gezogen habe. Folgende Sache. Mittwoch ist es passiert. Also, ich habe die Stromberg-Boxen gekriegt. 5 Stück. Eine Box habe ich an den lieben Flo abgetreten, natürlich zum EK, bevor ich Hass-DMs kriege, weil er unbedingt eine haben wollte, hat irgendwie Pech gehabt, also hatte ich noch 4 Boxen für mich. So. Und dann war der Tag aber so echt scheiße und ich war super genervt und dann irgendwie dann unsere Tochter Bett fertig gemacht und dann saß die kleine Maus auf dem Sofa, hat so ein bisschen zu Abend gegessen und dann noch einen Snack gehabt oder sowas und dann hat gesagt zu meiner Frau, komm, ich mache jetzt so einen Prügel einfach mal auf der Arbeitsplatte, so eine schnelle Nummer auf der Arbeitsplatte, hör mal, gucken wir mal, was bei rauskommt, ne, mach das Ding schön ehrlich mit so einem Zwilling-Küchenmesser auf, zack, hinten Folie ab, auf die Box, die Blaster auf der Arbeitsplatte geknallt, ich mach auf, erstes Pack war nichts drin, zweites Pack war nichts drin, drittes Pack war, wir kommen das gerade gar nicht hin, ich glaube, Buch hier diese Bucher war drin auf 14 und dann dachte ich schon so, ja okay, komm, jetzt hast du ein Autogramm auf 14 gezogen, auch wenn du gar nicht weißt, wer sie ist, da wird jetzt nichts mehr drin sein, ne? Und ich habe gar keinen Bock, das letzte Pack aufzumachen und meine Frau, ja, jetzt mach das Pack endlich auf, du nervst. So, ich mach das Pack auf, sehe schon diese kleine Hole voll von dem Mitarbeiterausweis, ne, dachte ich so, Mama Mia, jetzt bitte den Papa, ne, ich ziehe runter, es war der Papa. Supergeil. So, ich lege die Karte, also Setting war Arbeitsplatte, war vielleicht noch ein bisschen Kartoffelschalen, Küchenmesser, lege die Karte auf die Box. Die Box lag zur Hälfte auf der Arbeitsplatte drauf. Also es war ein sehr instabiles Turmkonstrukt und musste dann ja erstmal loslaufen, um einen Magnetholder zu besorgen. So rechnet man ja nicht mit in der Küche, ne, bei so einem Quickie. So, dann renne ich in mein Arbeitszimmer, suche Magnetholder, realisiere, ich habe keine 35 PT Magnetholder, weil ich von meinem Partner Waterware an der Stelle wohl nicht ausgestattet worden bin. Enno, Grüße geht raus. Such mir irgendeine andere Karte, pull dann da den Magnetholder mir in der Hand, gehe durch das Kinderschutzgitter aus dem Arbeitszimmer raus. Meine Frau schreit, Schatz, unsere Tochter kotzt. Ich so, ja, perfekt, Digga. So, ich renne mit dem Magnetholder ins Wohnzimmer, stehe links Wurstsalat, meine Frau aufgelöst, überall liegen Mulltücher, eine Schüssel steht da, ich gucke rechts auf die Arbeitsplatte, sehe Papa auf der Kippe. Was machst du dann? Wie willst du das deiner Frau jetzt erklären? Willst du deiner Frau sagen, nein, ihr müsst kurz warten, ich muss Papa eintüten? Kannst du nicht machen. So, ich habe erstmal links notversorgt, wollte mir den Magnetholder in die Hose stecken, hatte keine Tasche, hatte eine Sporthose an, hab mir den Magnetholder quasi oben unter meine Unterhose geklemmt, hab nebenbei unser Wohnzimmerkern saniert, hab meine Frau beruhigt, hab meine Tochter auf einem Arm rumgetragen und hab dann meine Frau mit einem Move, ja du Schatz, willst du vielleicht der kleinen Maus mal den Mund abwischen, kurz weggelockt aus der Küche, um dann den Magnetholder zu nehmen, zu realisieren, meine Hände sind voll gesaut, hab diese dann gewaschen, abgetrocknet und hab dann den Papa verstaut und jetzt ist er im Koffer. So, sorry, hat jetzt 5 Minuten gedauert, aber das war mein Abend.
Wir wissen jetzt alle, wo der Magnetholder auf jeden Fall schon war.
Ja. Sehr in schön. Der Bauchfalte.
Sehr gut. Sehr geile Story. Wente Ente fahr jetzt auch sehr auf Wokt. Hat sich gelohnt, jetzt schon online zu kommen. Du bald auf Netflix. Sehr gut. Sehr geile Story. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Und Animatrix schreibt auch, ich erinnere nur an die Vlahovic. Auch die hast du gezogen.
Ah, stimmt.
Also ein bisschen Boxglück war schon die letzten Wochen auf jeden Fall mit am Start. Zu wie viel war die Papa nummeriert, schreibt Katsching.
Auf 99. Aber das war mir bei der Karte auch egal, wenn ich ehrlich bin. Ich fand den Mitarbeiterausweis einfach am geilsten, weil ich es cool finde. Da ist alles drauf, Kapitol ist drauf, Schadensregulierung, eine runde Sache. Ich persönlich finde die Lurchi-Karte jetzt nicht so geil. Ich weiß, das ist für die meisten, glaube ich, der Chase, wo man Stromberg in 5 verschiedenen Ansichten sieht. Ich persönlich fand den Mitarbeiterausweis am geilsten.
Das How-To dazu gibt's übrigens bald als Reel bei Alex auf dem Kanal, wie das Ganze.
Kannst du erst mal meine Reels angucken, du Sportsfreund.
Ich weiß, wer sie anguckt.
Du nicht.
Ich noch nicht. genau, das dazu auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, wie du die Karte gezogen hast. Wir kamen über Charlie auf dieses Thema. Also Charlie hat seine Boxen noch abzugeben, falls da jemand Interesse hat anscheinend. Wir waren beim Basketball stehen geblieben, bei diesen schönen Karten. Wir wechseln nicht den Sport, aber zumindest auf jeden Fall kurz mal das Angebot, beziehungsweise es geht darum, dass Sotheby's, das große Auktionshaus, so eine kleine Strategiewechsel macht, dass sie das entgegensetzt wie bisher immer, sie kriegen Sachen und versteigern die und es geht alles raus. Werden sie jetzt so ein bisschen natürlich gucken oder ändern die Strategie, dass sie danach gehen, wann ein besserer Moment ist, ein Trikot zu verkaufen. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel OKC, die, glaube ich, einen Start hingelegt haben von 24-1 momentan in der Liga. Also ich glaube, ein Spiel verloren, 24 gewonnen. Und momentan da diverse Rekorde aufstellen könnten, sehr zeitnah. Und sie deswegen sich entschieden haben, ein paar Game-Use-Jerseys von OKC noch nicht in Auktion zu geben, sondern einfach da so ein bisschen noch zu warten, was entgegensetzt der bisherigen Arbeitsweise von diesem großen Auktionshaus ist. Macht durchaus Sinn aus Sotheby's, so ein bisschen natürlich damit zu spielen, zu sagen, wir warten mal, gucken mal, ob das noch ein Rekord gebrochen wird, weil dann die Möglichkeit natürlich besteht, da ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Fand ich interessant, dass das nicht eh schon so gemacht wird, ehrlicherweise. Aber aktuell scheint es bisher immer so gewesen zu sein, sie kriegen was rein und es geht sofort raus, laut diesem Bericht auf Collect.
Aber das ist doch eigentlich genau das, was ich mir als versteigernder Kunde erhoffen würde, ne? Dass ich dann zu einem Partner gehe, der das dann strategisch sinnvoll in den Markt gibt. Also ich weiß zum Beispiel, ist ganz witzig, kurzer Exkurs, ich habe mir die Mona Lisa Karte gekauft und habe dann mit dem Dude geschrieben, der mir die verkauft hat. Den kennt man auch, das Thema wollen wir jetzt mal nicht überstrapazieren, aber der versorgt alle mit Vintage Cards. So der verkauft an Spino, der verkauft auch an Southwestern Collector, der verkauft aber auch an Ken Golden tatsächlich. Und er hat mir zum Beispiel gesagt, dass er öfters 2 Jahre upfront von Golden eine Liste bekommt mit Karten, die er ranschaffen soll oder schon mal anhäufen soll im Prinzip. Und die werden dann zum strategisch richtigen Moment verkauft. Denn Golden wollte eine Auktion machen rund um Künstler, die im Louvre hängen, weil es da irgendein Jubiläum bald gibt, in einem Jahr oder 2 Jahren. Und jetzt durch den Louvre-Einbruch wurde das ganze Thema vorgezogen. Also wir werden jetzt im Januar, Februar eine Louvre-Auktion sehen bei Golden. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend, weil ich meine, das wäre ja meine Erwartungshaltung, wenn du was verkaufst über ein Auktionshaus, willst du ja im Prinzip, dass dein strategischer Partner dich da maximal gut berät. Wann ist es sinnvoll? Ist es sinnvoll, es nochmal zu BGS zu schicken? Ist es sinnvoll, es zu frame? Ist es sinnvoll, es nicht zu frame? Also Sachen ist ja eigentlich die Erwartungshaltung, die ich an so ein Auktionshaus dann auch habe.
Ja, wissen wir, ob das Golden und Co. auch so machen? Oder gehen wir davon aus, dass sie das so machen?
Also er hat mir das so gesagt, dass er von Golden wirklich ein Schedule, von denen ein Schedule kriegt, was sie planen an thematischen Auktionen. Also Golden 100 läuft ja immer. Und ich glaube, wenn du denen da einen Brecher gibst, dann kommt der Brecher auch in die Golden 100 Auktion. Ich kann das jetzt nur für diese thematischen Auktionen quasi bestätigen. Aber die machen das schon, dass sie dann wirklich zielgerichtet Sachen zusammenkaufen.
Ja. Ich meine, im Kleinen machen wir das wahrscheinlich auch, wenn wir irgendwas auf eBay setzen. Dann machen wir das, dass die Auktion am Sonntagabend ausläuft. Ist jetzt zwar nicht ganz 1:1 vergleichbar, aber wir gucken natürlich auch da, dass wir das Beste rausholen aus dem ganzen Warum.
Ich habe gesehen, Anthony Richardson wurde wieder cleared. Der darf im Prinzip bald wieder spielen. Rivers ist halt eine alte Mettwurst. Ich schwöre bei Gott, sobald Anthony Richardson, mein King of Indianapolis, dieses Feld betritt, du weißt gar nicht, wie schnell ein Story Sale online sein wird. Das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Also ja, ich spiele es auch strategisch.
Echt? Spielt er bald wieder, oder was? Dürfen uns ja auch bald wunderschöne Pässe.
Bester Mann. Du musst einfach nur belegen. Ich hab Charlie im Stream gecallt. Ich nehme auch noch mal die Hello Kitty Becher in die Hand für die Ernsthaftigkeit. Ich habe im Stream gecallt, Richardson wird dieses Jahr noch spielen. Die Colts kommen in die Playoffs und Richardson wird die bis ins Conference-Finale bringen.
Okay. Habt ihr um was gewettet? Darf man da noch einsteigen oder ist das...
Ich wollte ja mit Charlie um eine Stromberg wetten, aber da der keine gezogen hat, hatte er keinen Wetteinsatz. Deswegen wurde nichts aus der Wette.
Super gut. Genau, das zu Sotheby. Ein spannendes Thema zu Fanatics versus Panini. Da gibt es nämlich ein Update, über das Athletic berichtet hat. Leider lässt sich dieser Bericht hier gerade nicht öffnen. Ich habe es probiert, aber man muss hier irgendwie diesen Account angeben. Auf jeden Fall gibt es da ein Update von den New York Times, die darüber berichtet haben. Wir wissen ja, dass die schon im Rechtsstreit sind. Schon seit längerem haben wir schon ein paar Mal hier drüber gesprochen. Jetzt ist es so, dass es anscheinend einen Sales Pitch von Panini gibt, in dem die darüber erzählen, dass sie auch trotz, dass sie keine NBA-Lizenz haben, keine NFL-Lizenz haben, keine MLB-Lizenz haben, trotz dessen profitabel sein können und attraktive Produkte entwickeln können. Diese Aussage steht allerdings im Widerspruch zu einer Klage, die Panini gemacht hat, dass Fanatics durch diese Lizenz-Exklusivverträge einen unfairen Wettbewerbsvorteil hat und Paninis Überleben bedroht. Das hat Fanatics gesehen oder diesen Pitch ist denen in die Hände gekommen und nutzt diesen jetzt quasi vor Gericht, sagen, ist ja alles gut, warum verklagt ihr uns, wenn ihr doch profitabel trotz diesem sind? Panini sagt, dass das, wie haben sie argumentiert, dass das nicht so eins zu eins wäre ein interner Pitch gewesen, der wird nicht nach außen getragen und so weiter, also sie haben es so ein bisschen wieder revidiert. Mal gucken, wie das Ganze weitergehen kann. Also es ist nicht relevant, übermäßig breit. Also deswegen haben sie gesagt, es ist nicht so weit in die Breite verteilt worden. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Also da muss Panini jetzt gerade echt aufpassen, dass es keine absolute Shitshow da draußen wird. Ne? Also du kannst dich halt nicht vor Gericht irgendwie hinsetzen und sagen, Fanatics nimmt mir hier meine Geschäftsgrundlage weg, das ist mafiöse Strukturen, das ist unlauterer Wettbewerb und da quasi die ganze Tränennummer abzieht. Dann aber quasi, ich übertreibe jetzt mal, aus dem Gerichtssaal rausgeht, in Pitchroom und dann erzählt, ja, aber Bruder, bei uns läuft voll gut, guck mal, wir haben dies, das, wir haben ein bisschen Folie, wir haben ein bisschen geile Karten, Unterschriften, dies, das, Ananas. Das fliegt halt eben nicht, ne? Und ich glaube, da muss man schon echt aufpassen, dass man sich da deutlich klarer positioniert und das wird denen jetzt auf die Füße fallen. Also das sind amerikanische Gerichte relativ unentspannt, wenn sowas rauskommt.
Ja, ja. Genau. Haben wir natürlich weiter im Auge, aber spannend, weil da gibt es ja schon immer alle paar Monate irgendwie ein Update von diesem Rechtsstreit, der übrigens seit 2023 schon besteht.
Ja.
Und immer mal wieder was Neues dazukommt. Das ist jetzt das aktuelle Update dazu. Kommen wir mal ein bisschen wieder zu eBay. Und zwar wollten wir das eigentlich letzte Woche schon erzählen, deswegen muss ich hier ein bisschen weiter nach unten scrollen und gucke, ob ich das hier auf die Schnelle finde. Und zwar könnt ihr seit kurzem mit eurem Golden-Account bei eBay euch einloggen. Ist ja inzwischen, ja, unterbreche mich kurz, während ich hier diesen
Bericht suche. Ja, da ist es. Geh mal hoch, ich will dir helfen. Fatih, hoch, hoch. Rechts.
Ich hab's.
Genau. Das Geile ist, und das macht die Sache wirklich sehr, sehr interessant, weil, wenn ihr euch erinnern könnt, ich hatte mich ja vor 3 Monaten hier im Podcast so ein bisschen darüber beschwert, dass dieser KYC-Check super ätzend ist, wenn man als Nicht-US-Amerikaner oder mit nicht-US-amerikanischen Wohnsitz einen Golden-Account machen möchte oder dann auch auf einer Auktion bieten mag. Und durch diesen Merger, dass du quasi mit deinem eBay-Account in Golden reinkommst und Golden-Account in eBay reinkommst, soll dieses Problem angeblich gelöst worden sein. Müsste man jetzt mal probieren, habe ich jetzt fairerweise nicht gemacht, bin ich ehrlich, werden wir aber jetzt mal nachholen. Weil das könnte dieses ganze Thema KYC-Check ein bisschen erleichtern. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann auf eine Golden-Auktion bieten will, als nicht US-Resident, musst du wirklich da Sachen hinschicken, die ich nicht eingesehen habe, ne? Irgendwie mit Kontoauszügen und du musst belegen, ob du Immobilienbesitz hast und hast du nicht gesehen. Das fand ich ein bisschen affig. Man konnte aber auch Belege hochladen, dass man eine Legacy hat in anderen Auktionshäusern. Und eBay zählt auch darunter. Aber es hat irgendwie nicht geklappt bei mir. Und wenn das jetzt der Fall ist, wird das für Goldin einiges erleichtern oder für uns einiges erleichtern, weil bei Goldin kann man manchmal schon ganz gute Schnapper schießen tatsächlich.
Genau, die Frage war kurz, geht es andersrum auf eBay? Ich glaube nicht. Du kannst dich eben auf Goldin mit deinem eBay-Account anmelden. Steht zumindest so auf dem Instagram-Post von Goldin. Livada schreibt, hat bei mir vor zwei Wochen nicht funktioniert. Ich hatte das mit meinem eBay-Account bei Goldin probiert. Wahrscheinlich funktioniert es nur mit einem US-Account, kann ich mir vorstellen. Kann natürlich die Variante sein. Was hat er denn, eine Fehlermeldung gezeigt?
Ich glaube, wir müssen es einfach mal ausprobieren. Also ich habe ja, also kann ich gerne für die nächste Folge einfach mal vorbereiten, ob das dann funktioniert oder halt nicht funktioniert, werden wir euch dann nächste Woche nachliefern.
Ich konnte nicht bieten, ja, schreibt lieber da. Okay. Animatic schreibt noch zu dem Thema vorher, generell hat Panini recht, aber dann hinstellen und sagen, sie können trotzdem profitabel sein, schwierig. Ja, entweder ganz oder eben gar nicht. Dann haben wir noch eine schöne Super Collector Story. Die fand ich auch oder sehr, sehr spannend. Hat mir auch letzte Woche eine schon auf der Liste. Und zwar hat hier einer eine Storage Unit gekauft als Auktion und hat in dieser Storage Unit einfach mal eine komplette PC oder komplette Sammlung Travis Kelce Karten und keine schlechten. Tatsächlich, also es ist wirklich heftige Autogramme dabei, heftige Patches. Und wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist das eine, die Travis Kelce selber gehört hat. Habe ich das richtig gelesen in diesem Bericht?
Ja, ist total geil. Und zwar, genau, also die Storage Unit gehört Travis Kelce. Hatte da so seinen Stuff drin gehabt, was man alles so braucht. Hat er wohl vor Jahren mal eingelagert, wahrscheinlich von A nach B gezogen, Strandhaus verkauft, wie auch immer. Und ich finde das ganz interessant, weil das sind halt offensichtlich alles National Treasures On-Card-Karten, Printing Plates, Booklets, auch wie wir hier sehen können auf dem Foto, Matchburn Patches, also zumindest oben ein großer fetter Rasenfleck drauf. Das ist schon crazy, ne? Also die Leute, die da die Redemptions liegen haben bei Panini, finden das jetzt, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und ich finde es jetzt einfach spannend, wie sich das jetzt rechtlich verhält, ne? Also der Dude hat das ja gekauft. In den USA ist das ja so eine Sache, wenn man so ein Storage Unit kauft, ist es ja dann auch deins, egal was drin ist. Wie findet Panini das denn jetzt? Weil es ist ja ziemlich obvious, dass das alle Karten sind aus dem National Treasures Set von, müssen wir jetzt mal gucken, keine Ahnung, 2019, 2020 oder sowas. Das ist schon crazy, oder?
Ist schon krass, definitiv. Also, die waren ja auch tatsächlich alle unterschrieben, ne? Also zumindest weitestgehend.
Ja.
Was man, also die Pucklitz tatsächlich nicht, aber alle anderen Karten sind hier unterschrieben und sind einfach dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht bei Panini gelandet. Würde mich jetzt ärgern, als Kelce-Sammler oder eine, der eine Redemption zu Hause hat.
Ja, aber guck mal, erinnerst du dich bei meiner, oder es ist ja bei meiner Messi-Karte ja ähnlich. Die hat ja auch der Kollege aus Argentinien 2,5 Jahre bei sich zu Hause gebunkert, die Karten aus dem Set, weil die einfach niemals losgeschickt worden sind zu Panini. Die gingen dann trotzdem zu Panini, als er nach Paris gezogen ist, und dann wurden die dann random in die Packs reingeknallt. Aber das kommt halt schon öfters mal vor, ne? Dass dann Spieler einfach, weil sie faul sind, die Sachen nicht losschicken.
Mhm. Hier steht es in den Kommentaren, dass es durchaus auch der Agent gewesen sein könnte, aber man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ärgerlich. Glück auf jeden Fall für denjenigen, der das gekauft hatte. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Dann, ich überspringe mal ein paar, vielleicht kommen wir die, so ein paar kleinere News, aber vielleicht kommen wir mal zu was Aktuellerem noch, und zwar Ultimate Drops hatten wir jetzt ja eben noch mal diskutiert, haben ja richtig Gas gegeben mit Stromberg, und sie werden nicht müde und droppen einfach das nächste Release mit, das zweite Set, glaube ich, mit Kaiserslautern, gab schon mal, glaube ich, eins, aber jetzt eben die Jubiläums-Edition ist da mit am Start. Ist geil, oder? Muss ich sagen.
Ja, ich muss sagen, Ultimate Drops macht eh einen super, super starken Job. Die Karten, die wir gerade auch hier in dem Video sehen, sehen wieder unfassbar gut aus. Ich finde, in den Designs werden sie immer besser. Also mir persönlich gefällt der Stil jetzt einfach deutlich
besser, es ist cleaner, es ist aufgeräumter, das mag ich persönlich mehr. Und die Kartenqualität ist eh top, ne? Ich meine, ich habe hier welche liegen, also liegen hier alle neben mir. Sieht man jetzt in der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Das sind aber ganz ehrliche 35 PT, Folie ist super geil, Qualität ist wirklich top-notch. Prints sind unfassbar gut, also ich muss echt sagen, also die Stromberg-Karten und ich meine die Karten von Lautern werden jetzt nicht schlechter sein in der Qualität, sind mit die besten Karten, die ich dieses Jahr in der Hand hatte. Also von daher, das Set passt, wird safe auch wieder sofort ausverkauft sein, so wie jetzt auch das HSV-Set. Ich glaube, HSV-Set war ausverkauft in, weiß nicht, 38 Minuten oder sowas, war alles weg, Wahnsinn. Und das wird wahrscheinlich mit dem Teufel-Set jetzt auch so werden. Also ihr müsst da wirklich schnell sein, gerade dass auch ein 125 Jahre Jubiläums-Set ist.
Ne? Und Klose und Chiriakos Forza tatsächlich auch mit dabei sind in dem Set. Also schreibt gerade an die Matrix.
Das ist halt
auch
stark.
Dass du ein On-Card-Autogramm von den beiden oder Marian Christoph, auch vielleicht der eine oder andere kennt den noch. Das sind schon ein paar Legenden tatsächlich von Kaiserslautern, die da am Start sind, die da auch mit unterschrieben haben. Das ist schon ganz gut. Definitiv. Ja. Was auch gut ist, zumindest für die englischsprachige Gemeinschaft hier, nachdem es ja announced worden ist, dass es in Deutschland ein PSA Submission Center geben wird, wird es das auch in London geben, 2026 in der London Area. Ist das jetzt angekündigt offiziell von PSA, also quasi auch wie in Deutschland ein Submission Center, wo die Karten nicht verschifft werden müssen, sondern man quasi das alles dort abhandeln kann. Sie rechnen irgendwie mit 20 neuen Mitarbeitern, um den Betrieb aufrecht zu erhalten mit Kundenservice, Logistik, Marketing, Operations und so weiter und so fort. Und ja, das ist, glaube ich, der nächste Step auch für die UK-Kunden, was absolut, wir hatten letztes Mal ja spekuliert, wo ist das nächste? Ich glaube, da ist UK auch mitgefallen.
Ja.
Und dann wäre jetzt als nächster Step, wenn es noch richtig im Kopf habe, Australien, glaube ich, ein passender Standort, um da weiterzumachen.
Aber es ergibt ja total Sinn, dass sie in UK jetzt auch wachsen. Ne? Ich glaube, das Hobby wächst ja die ganze Zeit, natürlich massiv getrieben über Soccer. Tops hat in London ihren Flagship-Store. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es dann ein Submission Center oder ein Drop-Off.
Es gab schon Receiving Center, ne? Genau. Also müssen wir da vielleicht dazu sagen.
Ja, aber.
Ja. Ist, glaube ich, ein Receiving Center in den UK tatsächlich. Also nicht, dass dort gegradet wird, sondern es wird submitted dort am Ende. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
War es ja trotzdem okay. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall der richtige Schritt ist. Von daher passt das da. PSA Deutschland soll die Beckett-Mitarbeiter aus Deutschland übernehmen. Ist da was dran? Also immer die Frage, was ist die Quelle von solchen Aussagen? Und die Antwort ist, daran wird fußend auf der Pressemitteilung vom gestrigen Tag nichts dran sein.
Das glaube ich auch nicht.
Weil gestern wurde sehr, sehr klar gesagt, dass Beckett nach wie vor unabhängig operieren soll. Natürlich wissen wir alle, wie es läuft. Ne? Wenn du da High Potential Grader bist, kann das natürlich auch gut sein, dass du mal rübergezogen wirst. Aber das vergessen auch die Aussage von PSA, dass das alles unabhängig bleiben soll.
Kommen wir doch zu dem Thema, Alex. Du hast doch so ein wunderschönes Reel gemacht, was ich ja noch nicht gesehen habe, aber mir als erstes nach diesem Stream heute anschauen werde. Hol uns doch mal ab, was da gestern Abend passiert ist und wie der Status quo eigentlich ist. Ich glaube, das hast du in dem Video beschrieben.
Also gestern kam eine Pressemitteilung von Collectors, dass Collectors Beckett akquirieren wird. Ne? Und dann war es natürlich ein Fegefeuer durch Social Media. Alle haben das gepostet, so auch ich. Auch du hast, glaube ich, gepostet, wie auch immer. Collectors plant, Beckett zu akquirieren. Das habe ich zumindest geschrieben, weil auf den meisten Portalen klang es halt schon so, als wenn Beckett ab heute PSA respektive Collectors ist. Und so einfach ist es halt nicht. Und das habe ich in dem Reel, glaube ich, versucht oder hoffentlich gut runtergebrochen, wie der Prozess ist. Weil das, was gestern passiert ist, ist ganz normales Geschäftsgebaren von einer US-amerikanischen Unternehmung, die eine andere Firma kauft. Ne? Also der Prozess ist so, die beiden Firmen, Collectors, Beckett, werden verhandelt haben, wurden dann handelseinig, also Konditionen, Preis wurde definiert, Modalitäten, Paperwork. Dann hat man sich darauf die Hand gegeben, sich tief in die Augen blickt und hat gesagt, so, pass auf, Bruder, machen wir jetzt so. Dann ist es ganz normal, dass danach die Partei, die kauft, Collectors, eine Pressemitteilung rausgibt. Das ist eine Frage des Respekts, das macht man so, dass die dann sagen, pass auf, ne, wir sind jetzt einig geworden, wir ziehen jetzt an einem Strang, wir wollen beide Parteien wollen, dass das funktioniert, ist ziemlich wichtig, komme ich nachher zu. Und auch da nochmal die Ergänzung in der Pressemitteilung, Beckett soll nach wie vor unabhängig bleiben, Beckett soll weiterhin operieren, die Mitarbeiter sollen bei Beckett bleiben. Der Einschub von Animatrix ist richtig, wir wissen, bei SGC hat das nicht ganz so funktioniert, da ist halt PSA in die SGC-Facility eingezogen, SGC hat sich ein bisschen verkleinert, Mitarbeiter sind in die andere Tür reingelaufen, wie das halt manchmal so ist, ein bisschen verwirrend, nicht? Was mich aber dann gestern ja nicht gestört hat, aber alle haben gesagt, jo, die haben die jetzt gekauft und das ist jetzt durch. Das ist halt nicht der Fall, das ist halt ein Prozess. Jetzt, das gestern war Stufe 1, das sind im Prinzip 4 Stages, die so einen Prozess nimmt. Die zweite Stufe beginnt quasi wahrscheinlich jetzt gestern, heute. Geht 30 Tage. Du hast 2 Behörden in den USA, die entweder oder diesen Deal überprüfen werden. Das ist ganz wichtig. Und innerhalb dieser 30 Tage kann die Behörde Fragen stellen. Ne? Die bekommen das Paperwork zugeschickt, die machen ihre Due Diligence, die wollen nochmal Dokumente sehen und werden das ganze Thema analysieren. In der dritten Stufe nach diesen 30 Tagen geht dann alles Richtung Trust, Trust Check, Trust Assessment. Und da wird es sehr, sehr interessant, denn Stufe 3 dient dazu, um herauszufinden, welchen Impact hätte diese Akquisition für den Markt grundsätzlich und für Kunden. Denn, und das ist drüben in Amerika so gang und gäbe, wenn du sagst, dass 50% des Dienstleistungsvolumens bei 4 Firmen hängen, ist es eine konzentrierte Industry. Das hatte ich in dem Reel auch versucht so zu erklären. Davon können wir ausgehen. Denn was sind die größten Unternehmungen, die wir haben? PSA, Beckett, SGC. Ja, wir haben CGC. Ja, wir haben TRG. Aber die letzten beiden, die spielen bei den 50% definitiv nicht mit. Also haben wir eine heavy concentrated industry und die fällt nochmal unter ein genaueres Assessment. Was heißt das? Wenn die Behörde, die den ganzen Vorgang jetzt prüfen wird, der Meinung ist, dass wir bei der Marktkonzentration irgendwo über 70% liegen und davon kannst du jetzt fast ausgehen, ist das eine Bildung von einem Monopol. Und das ist ziemlich kritisch, denn dann kann das dazu führen, dass der Deal gar nicht durchgeht. Es kann dazu führen, dass es Auflagen gibt. Auflagen können beinhalten, dass Collectors Unternehmensbestandteile wieder verkaufen muss, um den Markt zu verwässern. Ich habe im Reel gesagt, wäre ja witzig, wenn SGC verkauft wird, damit diese Transaktion durchgeht. Und all das zieht sich jetzt noch hin. Und ich wollte damit einfach nur mal darauf hinweisen, nur weil die jetzt gestern announced haben, dass sie die kaufen wollen, und das ist ja auch in Ordnung so, heißt es ja nicht, dass es definitiv durchgehen wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nochmal ein paar Hiccups geben wird, nochmal ein paar Erläuterungen und dass das nicht ganz easy funktioniert. So, sorry für den langen Monolog, tut mir leid.
Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz, ich glaube, du hast auch ein bisschen was mit amerikanischen Companies zu tun, deswegen da auch der Background wahrscheinlich noch mal, der da auch mit am Start ist. Also, wie du schon sagst, es ist anscheinend ja noch nicht durch, das ist das eine. Markus, Longtime Nosi, schreibt der Flo. Kannst du bestätigen, dass es dieser Herr Findahl-Hirschmann-Index ist? Weißt du das, ob der so heißt? Der heißt HHI.
Der heißt so.
HHI, könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr euch da ein bisschen einlesen wollt, habe ich nämlich auch gerade nebenbei mal gemacht. Herr Findahl-Hirschmann-Index spricht man wahrscheinlich komplett anders aus als ich in Deutsch, aber HHI-Index ist ein Maß für die Marktkonzentration und da kann man sich bestimmt so ein bisschen einlesen, wenn man das möchte.
Ja, und da ist mir heute auch unter dem Post von Jeff Wilson die Krawatte geplatzt, ich habe jetzt nichts Beleidigendes drunter geschrieben, aber der Hampelmann führt halt wirklich so richtig Milchmädchen-Bild-Zeitungs-Niveau-Argumentation an. Er fängt dann irgendwie an, die Grading-Zahlen zu vergleichen und sagt dann, ja, aber PSA hat 50.000 gegradet oder 500.000 und Beckett hat nur 18.000 Karten gegradet. Ja, Bruder, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber vielleicht schreibst du weiterhin einfach hauptberuflich Preisschilder an Karten. Lass das bitte dabei, mach das, halt deine Fresse weiter in die Kamera, aber hör auf, über so wichtige Themen zu reden, wie Finance. Weil es geht ja darum, welcher Klumpen da gerade generiert wird. So. Und das ist einfach massiv, das nennt man Marktkonzentration und genau dafür gibt es den Index, den du gerade auch angerissen hast, wonach man dann geht und der wird dann nochmal ein bisschen schärfer, wenn du diese heavy concentrated industries hast und das haben wir in dem Fall. Und von daher finde ich das eine Sache, die diskussionswürdig ist. Und ich bin jetzt auch gar nicht per se dagegen. Das ist halt manchmal auch der Lauf der Zeit. Können wir wahrscheinlich auch nachher dazu, was unsere persönliche Meinung dazu ist.
Genau, verstehe.
Aber ich finde, man sollte halt Sachen auch einfach mal richtig darstellen, um halt auch Wissen da halt reinzugeben. Ne? Weil jetzt rennen alle rum und sagen, oh, meine Submissions ist at risk und BGS gradet jetzt nicht mehr. Und dann wird es wieder ganz wilde Gerüchte geben. Fragt einfach uns oder informiert euch, das lohnt sich halt irgendwie immer, finde ich persönlich. Und ja, deswegen auch das Spiel. Ist ein bisschen länger gegangen, es ging jetzt 4 Minuten, das tut mir leid. aber so ist es halt manchmal.
Genau, eben auch so Gerüchte wie, übernimmt jetzt PSA die Mitarbeiter von Beckett? Ich glaube, da sind wir weit, weit weg von dieser Entscheidung und von dem Thema. Also da müssen erstmal noch andere Runden gedreht werden. Also das ist das eine. Geoff Wilson, glaube ich, will ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich glaube, der ist einfach auch gerade so gewollt, einfach da immer diese ganzen Statements rauszuhauen, um einfach seinen Algorithmus vielleicht ein bisschen zu pushen, weil er weiß, da kriegt er ganz ganz nette Kommentare immer über diese alle Dinge. Ob das gut ist oder nicht, muss jemand anders entscheiden. Aber er,
was?
Ja.
Weißt du, was ich mal gelesen habe? Ich habe mal gelesen, wenn man Reichweite aufbauen will und man möchte Content machen auf Social Media, musst du überlegen, du wirst mit negativen und dummen Content deutlich schneller wachsen und mehr Leute anziehen. Das Problem ist, die Leute, die du damit anziehst, mit der Negativität und der Unwissenheit, sind nicht die Leute, die du haben willst in deiner Bubble. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, in das sich gerade die amerikanischen Influencer gerade navigieren. Dass die halt einfach nur noch nach Klickzahlen gehen und nach Followern und nach Repostings und hast du nicht gesehen. Aber am Ende des Tages ist es ja kein Qualitätscontent, den er da rausgibt. Also wenn du die Sachen von ihm anguckst, kannst du nicht danach sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht klüger geworden oder ich wurde in meiner Meinung bestärkt. Ich gucke mir das halt an und denke mir halt so, Bruder, du kannst auch einfach hauptberuflich Handyverträge verkaufen. So, seien wir nicht böse.
Ja, ich glaube, das ist schon so einen finanziellen Background. Ehrlicherweise weiß ich nicht schon ganz genau, aber kommt, glaube ich, aus dem Investment-Bereich. Aber lass uns nicht viel Worte über diesen guten Mann verlieren. Die Kommentare finde ich ganz witzig im Chat allerdings. Das versaut vielen die Submittagspause von Clubberwurz oder der Wilson ist der Didi Hamann der Trading-Karten. Auch ein sehr guter Vergleich. Kommen wir, also jetzt haben wir mal so ein bisschen den Status quo. Okay, wie ist ja eigentlich die rechtliche Lage nach diesem Announcement, nach diesem Willen, sich zusammen zu verbinden? Und das ist, glaube ich, so erstmal der springende Punkt. Wie finden wir das? Wie findet ihr das, dass Beckett sagt, wir haben keinen Bock mehr oder wir machen es jetzt nicht mehr unter den Bedingungen. Wir würden gerne auch, nachdem wer auch immer auf wen zuging, mit Collectors zusammenarbeiten und das Ganze eben so machen. Also der Wille dazu ist ja das eine und ob das dann geht, ist ja wieder das andere. Also wie findest du das, wie findet der Chat das, dass das da hinkommt oder dass die Leute das so wollen, zumindest die beiden Parteien?
Ja, also aus emotionalen und romantischen Gesichtspunkten, aber auch der...
Vielleicht ganz kurz, sorry, bevor du antwortest. Sie wollen ja trotzdem, das haben wir jetzt, glaube ich, eben nicht erwähnt, dass zumindest laut der Aussage, dass Beckett weiter als eigene Brand weiterläuft, laut dieser
Statement. Aber dieses ganze Thema der Unabhängigkeit siehst du doch jetzt bei unseren hochbegabten Whatnot-Breakern, die Richtlinie haben, die Person, die die Mystery-Packs packt, darf nicht die sein, die sie verkauft. Und man dann aber dann so Sachen hört wie, ja, aber der Kollege, der sitzt im Nachbarraum, ich weiß gar nicht, was der in die Mystery-Packs reinmacht. So, also auf dem Niveau bewegen wir uns da ja beim Thema unabhängig bleiben. Ich finde es super, super schade fürs Hobby, Ne? Also lassen wir jetzt mal das ganze Thema, ich finde die Slabs besser von BGS, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich auch überzeugen lassen jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Da steckt so viel Nostalgie halt drin, ne? Die dicksten Karten, die wertvollsten Karten, die bedeutendsten Karten sind alle im BGS-Lab. Die meisten. Ja, und es hat auch einen Grund, warum immer noch große, wertvolle Karten bei BGS gegradet werden. Du hast Subgrades, die ich für die Transparenz unfassbar wichtig finde. Ne? Du hast ein Slab, was wirklich massiv ist. Ne? Wo ich sage, okay, ich vertraue dem, auch wenn es runterfällt und es geht halt nicht kaputt. Wir dem gegenüberstehen PSA-Slabs, die sich irgendwie, obwohl PSA sie als Weiterentwicklung verkauft, ich finde, zurückentwickeln. Wir haben PSA-Slabs, die zu eng sitzen, die dafür sorgen, dass deine Karten oben so einen Fettfilm drauf haben, Fettaugen drauf. Die PSA-Karten sehen aus wie die Hühnersuppe meiner Oma teilweise. Ne? Da denkst du dir auch so, ist das ein Kopf von Jaden Daniels oder ist das einfach ein Fettauge von so einer Hühnerbrühe? So, und das sind alles Sachen, das weiß ja PSA und da ändern sie halt nichts dran. Und deswegen finde ich es einfach sehr, sehr, sehr schade, weil ich finde Konkurrenz im Geschäft unfassbar wichtig. Das macht dich besser. Wenn du das so siehst, bist du gut. Wenn du das so nicht so siehst, dann hast du im Business halt nichts verloren. Du brauchst ja Konkurrenz, damit du dich dran reibst, damit du dich weiterentwickelst, damit du besser wirst, damit du Ideen hast. Damit dein Produkt, dein Kernprodukt besser wird. Und wenn du dir diese Konkurrenz wegkaufst, FC Bayern München, merkst du einfach, dass du stagnierst. Ne? Kannst auch einen schönen Vergleich machen. Wo war denn Bayern nach den Jahren von Shopping? Ja, war schwierig mit der Meisterschaft. Und all das finde ich einfach sehr, sehr, sehr schade. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann ich es aber wahrscheinlich nachvollziehen. Man muss es voneinander trennen. Man kann nicht Romantik, Tradition und Emotionalität,
ja, das auf jeden Fall,
finanziellen Aspekten vermengen. Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Und wirtschaftlich wird sich das auf jeden Fall gelohnt haben.
Ja, das wirtschaftlich, glaube ich, steht fast außer Frage. Finanziell weiß ich nicht, wie es da auch im Backit stand und steht. Aber ich glaube, das für beide Seiten, glaube ich, ganz gut. Aber rein aus emotionaler Sicht, und das ist das, was ich jetzt, wo ich jetzt auch die Rolle als Sammler irgendwie bin, da schwingt halt, mir fällt schwer, die ganzen Themen, die halt die letzten Wochen auch nochmal waren, da auch mit auszublenden, was meine Meinung irgendwie da nochmal in diese negative Art, dass das jetzt so passiert von Collectors bestärkt. Also was weiß ich, eben dieses Thema mit Ankauf, ein eigenes Ökosystem aufbauen und all das, was wir die letzten Wochen ja rund um PSA auch hatten, was nicht so gut lief auch mal, schwingt irgendwie in meiner Bewertung mit, obwohl es vielleicht nicht mitschwingen sollte, aber das macht es irgendwie gerade für mich noch emotionaler, dass ich diesen Deal nicht so geil finde, abgesehen von den Dingen, die du auch genannt hast, dass eben Beckett, ja, so mein erster Slab war ein Beckett-Slab von Patrick Ewing, der hier hinter mir steht, tatsächlich. Und
ja, für Ned Turner ja auch, das hat er ja geschrieben, also Ned Turner hat auch gesagt, dass seine erste Karte ein BGS-Slab war.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt, in einer gestern Abend Pressemitteilung. Aber ich habe jetzt gerade im Chat gesehen, dass SGC dann Konkurrenz für PSA wird. Aber das wird es ja gar nicht. Also SGC gehört ja auch zu Collectors. Und das ist ja das Thema. Also Collectors hat SGC.
CGC ebenfalls. Meint man ja wahrscheinlich, ja.
Okay, dann CGC. Okay, das kann sein. Dann passt das. Aber SGC wurde ja auch vereinnahmt, ich glaube, letztes Jahr im Februar.
Ja.
Und da hat ja Collectors auch dafür gesorgt, dass SGC ein Boutique-Grader wird. Also man hat wirklich SGC ganz klar in diese Nische eingedampft und reingepresst und hat gesagt, du machst jetzt bitte nur noch im besten Fall Vintage-Stuff, alte Karten. Und das ist so ein bisschen die Diskussion, was jetzt mit BGS passieren wird. Und auch Value-wise, ne, haben wir auch letztens drüber gesprochen, BGS Black Label ist nun mal ein deutlich stärkeres Brett als eine PSA 10. Ist das dann immer noch so werthaltig? Wie steht PSA dazu? Will PSA, dass ein BGS Black Label mehr wert ist als eine PSA 10? Passiert da noch irgendwas in die Richtung? Das sind alles Sachen, die ich super spannend finde, die auch in meinem Kopf herumschwirren. Aber ich glaube, wir müssen einfach gucken, was die Zeit bringt. Wir müssen gucken, ob der Deal überhaupt erstmal durchgeht. Ich will jetzt auch nicht der negative Typ sein, der an der Schulhofecke in der Kippe steht und die Lehrerin angräbt und sagt, der Deal geht nicht durch. Aber lass erstmal gucken, ob das alles so klappt. Das ist jetzt gar nicht so klein, ne, was da gerade vor sich geht.
Ja. Deswegen trennen wir es ja auch. Ich lese gerade nochmal, was Flo geschrieben hat. Naja, ist wie bei allen anderen Karten als solches, wenn ich sehe, was damals für Serien, zum Beispiel NFL von 1 und 4, Pinnacle, Select, 4, Pacific und so weiter, dann hat Panini das Game übernommen, hat alles kopiert und meiner Meinung nach haben die es nicht gescheit umgesetzt und alles verwässert, weil nur das Geld im Vordergrund stand. Daher ist der Monopol ein weiterer Schritt in die falsche Richtung.
Guck mal, wenn ich eine Sache jetzt gelernt habe in meinem beruflichen Umfeld, ist das, und ich habe eigentlich immer bei sehr großen Unternehmungen gearbeitet, wie auch oft bei Ausschreibungen beim Kunden gegen kleinere Beratungen angetreten sind, gegen Boutique-Beratung. Und über die Jahre haben wir immer öfters auch gegen die verloren tatsächlich, weil es steckt mehr Liebe drin im Angebot, es steckt mehr Liebe in der Spezialisierung auf den Kunden gerichtet, es steckt mehr Nischen-Know-how mit drin, es steckt halt wirklich dieser sehr persönliche Touch ist da, diese Handschrift. In einem Konzern hast du das nicht mehr. Ne? Wir werden von der Ausbildung her so ausgebildet, dass du im Prinzip eine Bank genauso beraten kannst wie Infrastruktur, wie die Bundeswehr und im gleichen Atemzug machst du irgendwie noch einen staatlichen Träger, den du halt noch berätst. Und deswegen ist der Trend eigentlich momentan dahingehend, dass man wieder zurück zu Boutiquen geht. Ne, egal jetzt in welchem Setting. Und von daher, ich bin gespannt, ob das vom Markt gut angenommen wird. Ich finde es super, super schade, dass es so ist, wenn es so kommen sollte. Wirft auf jeden Fall mehr Fragen auf. Aber ich glaube, wir sollten uns einfach mal entspannen, uns auf Weihnachten freuen und einfach mal abwarten, was dann Ende Januar kommuniziert wird, ob es dann vielleicht schon die ersten Schlüsse gibt von den Behörden, in welche Richtung das ganze Thema gehen kann.
Genau. Ja, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was, wenn das durchgehen sollte, unabhängig jetzt davon, ob was da alles da jetzt mitspielt, hat das eine Konsequenz für euch? Also gradet ihr jetzt nicht mehr eure Karten? Geht ihr jetzt zu CGC? Oder hat es für euch keine Konsequenz? Oder ist es zu fiktiv, darüber jetzt schon nachzudenken?
Kann ja auch. Ja, ich find's halt schwierig, weil ich habe jetzt nur PSA und BGS-Karten und ich glaube, ich würde auch gerne dabei bleiben wollen. Ich habe jetzt keinen Bock auf CGC-Slabs noch in meinem Koffer. Ich bin einfach Pingel, wenn ich ehrlich bin. Das soll alles schön, schön gleich aussehen. Ich glaube, ich würde trotzdem weiterhin aktuell BGS präferieren, weil ich das Thema mit den Subgrades einfach sehr, sehr wertvoll finde.
Hm. Ja. Ja, weil ich frage deshalb, weil ich echt, also zumindest Postings, die haben jetzt auch noch nicht viel Aussagekraft, aber vor allen Dingen die US-amerikanischen Postings gesehen haben, die Liebe zu Raw-Karten wieder zu finden, also ein bisschen, da schwingt wahrscheinlich auch viel Emotionen mit, aber also ich kann mir schon durchaus vorstellen, wirklich, dass der ein oder andere das durchzieht. So, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ob es jetzt die breite Masse wird, weiß ich nicht. Aber deswegen hat mich mal interessiert, was du oder beziehungsweise der Chat schreibt. Ich habe gerade mal gelesen, Animatic schreibt, Nikalex in letzter Instanz keine Konsequenz vermutlich. Ich grade generell nur bei GSG, deswegen mir egal. Mit Blick aufs Grading schreibt Animatrix. Und Vanya schreibt, bin weiterhin eher Team PSA. Aber man wird sehen. Ja. Bin gespannt, ob das dann durchgeht, wie die Konsequenzen sind. Kalex sieht es wie du. Und mit dem soll das Team Raw, schreibt Flo. Da ist immerhin noch einer am Start. Aber ich glaube, das war bei dir schon eher immer der Fall. Gut. Soweit zu dem Thema. Wird uns bestimmt noch ein bisschen verfolgen die nächsten Wochen. Dementsprechend haben wir das natürlich für euch auf dem Schirm. Ein anderes Thema, was auch aber sehr, haben wir schon angerissen letzte Woche, aber auch ein sehr unschönes Thema. Auch wenn die Weihnachtsfolge versprochen wird, dann ein bisschen schöner. Da gibt es ein bisschen Good Vibes. Aber ein nicht so schönes Thema war außerdem hier dieses Thema Fake-Karten, über die wir schon letzten Wochen gesprochen haben, die man so kaufen kann, ob es jetzt Kabooms sind oder andere, die jetzt aber nicht nur zu kaufen sind auf diversen asiatischen Plattformen, sondern die tatsächlich auch zu finden sind auf unseren bekannten Plattformen wie Whatnot oder eBay und so weiter und so fort. Und das hatten wir letzte Woche oder letzten Male auch schon angesprochen. Die Gefahr ist einfach echt groß, dass das immer größer wird und immer mehr wird. Mir war das gar nicht so bewusst, dass es da so viele Fake-Karten gibt. Aber ich hatte damals ja oder vorletzte Woche schon gesagt, dass ich das saugefährlich finde, weil man den Unterschied einfach, gerade als Laie oder vielleicht Anfänger, nicht auf dem ersten Blick sieht, weil die wirklich ja zumindest auf den Bildern täuschend echt aussehen. Und ja, jetzt gibt's die ersten auf Whatnot und eBay.
Das ist ganz witzig, weil ich war auf der Karte drauf, aufgrund eines Links bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Und hat der Verkäufer mir einen Preisvorschlag geschickt. Das fand ich ganz funny. Der hat das wohl dann so automatisch eingestellt, dass man dann die Preisvorschläge rausschickt. Ja, also, um das mal kurz einzusortieren. Ich glaube, man kann schon seit deutlich längerer Zeit irgendwie auf AliExpress und Temu gefakte Pokémon-Karten kaufen. Und die gab es, wenn wir ehrlich sind, auch schon vor 20 Jahren, vor 30 Jahren irgendwie auf Malle im Urlaub. Und dann gab es irgendwie dann vor 20 Jahren da die Fake-Karten. So, es ist, glaube ich, jetzt nichts Wildes. Was mich jetzt aber da so ein bisschen bei stört ist, um mal kurz über diese Karte zu sprechen, die du gerade zeigst. Wir werden wahrscheinlich auch nachher nochmal über die Kabooms reden. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Die Karte jetzt im Speziellen gaukelt ja erstmal nicht vor, dass sie fake ist. Ne? Der Typ hat da relativ groß sein Logo drauf, steht auch oben in der Headline drin, ist ein Fake-Autogramm, steht auch hinten auf der Karte drauf, ne? Es ist nicht Player One, ist quasi aus dem Fanshop raus, Autogramm ist auch fake. Klar, im Kleingedruckten, aber ich finde es scheiße, ich finde es nicht gut, ich finde es aber jetzt nicht in Sachen Täuschung so gravierend schrecklich wie diese Kaboom-Nummer, zu der wir nachher kommen. Persönliche Meinung. Weil das ist jetzt eine Karte für jemanden, der sagt, ja, ich will eine Karte haben, die so aussieht wie ein Messi-Autogramm, warum man das haben wollen würde, aber da draußen wird es Menschen geben, die wollen das haben und diese Nische bedient diese Person mit Karten, die frei erfunden sind und ja, finde ich nicht gut, schockt mich jetzt nicht so, ich finde das andere Thema schlimmer. Wie siehst du das, Markus?
Ja, also dadurch, dass es im Titel steht, wenn es jetzt nicht hier im Titel mit drinstehen würde, ja, sondern nur auf den Bildern, also im Titel sollte man schon lesen, finde ich, das ist ja auch das, was du in den Suchergebnissen eigentlich siehst, dann finde ich es transparent genug. Was soll er noch machen? Er könnte natürlich aufs Bild noch ganz groß Fake-Autogramm schreiben, steht hoffentlich auch in der Beschreibung unten drinne. Auf jeden Fall, also das sehe ich jetzt auch nicht ganz so kritisch. Und spätestens beim Preis sollte jeder dann, ja, gut, beim Anfänger, wie gesagt, Leute, die irgendwie vielleicht irgendwie das erste Mal mit Karten in Berührungspunkt haben, können wahrscheinlich noch nicht dieses Verhältnis irgendwie einschätzen, zu sagen, ist das jetzt teuer, ist das günstig, ist das normal. Aber wenn du da ein bisschen im Hobby bist, dann solltest du wissen, dass 165 Euro für ein Lionel Messi On-Card-Autogramm dann doch ein bisschen wenig ist. Also ich sehe es ähnlich wie du, ja, auf jeden Fall.
Also ich finde es nicht gut. Aber ich sag jetzt mal so ganz ehrlich, wenn du diehard Messi-Fan bist und du findest einfach die Karten schön, und das ist auch vollkommen legitim, es gibt wunderschöne Karten da draußen, die man sich einfach nicht leisten kann, weil sie zu teuer sind. Ja, meine Güte, dann kauf dir halt den Prügel. Und mal unter uns, ich finde jetzt den finanziellen Damage bei 165 Euro, ja, das hält sich jetzt in Grenzen, wird aber jetzt keiner irgendwie am Ende des Monats halt einen leeren Kühlschrank haben. Das finde ich dann okay. Soll jeder mit seinem Geld machen, was er möchte, solange es er oben reinschreibt und es hinten auf der Karte auch draufsteht und vorne. Ich meine, er macht es ja auch okay, packt da sein Logo drauf von seiner Repro-Firma groß neben Messi, dann ist das okay mit einem ganz, ganz langen O. Ich finde es nicht gut. Das Thema, was aber ein deutlich größeres Problem ist, und das finde ich jetzt gefährlich, ist, dass ihr bitte aufpassen solltet, wenn ihr aktuell auf Whatnot, gerade in den USA, Kabooms kauft oder Downtowns oder Mangas, weil diese Karten werden sehr oft Raw verkauft. Und auch Boston Card Hunter hat es aufgegriffen. Es taucht jetzt immer öfters auf, dass diese Karten auf Whatnot verkauft werden. Und das Gefährliche ist folgende Sache. Auf Whatnot gehst du ja in diese Auktion rein. Das heißt, dein Körper ist so ein bisschen unter positiven Stress, Adrenalin, ne, dieses ganze Thema rund um Bieten, Auktionen kickt rein, du willst die Karte haben, du guckst nicht ganz genau hin, der Streamer zeigt sie vielleicht auch nicht so perfekt. Und dann sitzt der Finger eher ein bisschen loser. Ne? Und das ist das, worüber ich mich deutlich, deutlich stärker aufrege. Weil diese Karten kriegst du so auf Temu und AliExpress gekauft. Wenn du es drauf anlegst, findest du die Karten auch. Und diese Karten werden momentan immer öfters auf Whatnot verkauft oder auf anderen Auktionsplattformen. Und das finde ich krass. Das hat mich wirklich sprachlos gemacht, als ich das gesehen habe.
Mhm. Ich habe die erste Frage, die ich jetzt in meinem Kopf hatte, wurde das erwähnt im Chat, ob diese Karte ein Fake ist oder nicht. Ich habe jetzt gerade mal in dem Kommentar hier von Ballpark Alex geschrieben, es wurde ignoriert, die Frage, ob das eine Custom-Karte ist oder nicht.
Genau.
Und das ist dann natürlich noch schwieriger. Ja, also da muss man echt aufpassen und die Gefahr ist einfach relativ groß, dass das immer mehr machen und immer größer wird und Leute tatsächlich auch nicht wissen, was sie da einfach für ein Fake gekauft haben. Und irgendwann irgendjemand darauf aufmerksam wird. Ich stelle mir gerade Szenarien vor, in denen solche Karten im Koffer zwischen anderen Karten in Koffern auf Trade Nights landen und Neulinge das tiefe Betrug sein könnten. Clubber Wutz. Bewusst oder unbewusst teilweise, ne? Also manchmal kriegen es die Leute ja nicht mal mit, dass sie da eine Fake-Karte gekauft haben.
Ja. Ich glaube, bei dieser Messi-Karte, die wir gerade gesehen haben, da steht er wirklich relativ groß drauf. Auch hinten steht es drauf. Und ich bin ganz ehrlich, wenn dir die Karte jemand als echtes Messi-Autogramm verkaufst, gibst du für diese Karte, wenn die so ist, wie die da ist, will die Person dafür zwischen 5.000 und 7.000 Euro haben. Und da plädiere ich auch an euch Rabauken da draußen. Wenn ihr 7.000 Euro ausgibt, ist meine Erwartungshaltung an euch, Podcast-Hörer, dass ihr euch damit beschäftigt habt. Dass ihr ganz genau wisst, ob das smart ist, 7.000 Euro in diese Pappkarte reinzuschieben und ihr guckt euch die Karte bitte vorher ganz genau an. Danke. Ich finde diese Kombination auf Whatnot deswegen einfach schwieriger, weil die Frage ignoriert worden ist. Und jetzt kommt da jemand rein, ist seit 2 Monaten im Hobby, sieht, boah, guck mal, Wemby Kaboom-Karte steht gerade bei 1.000 Dollar, boah, ist die günstig, komm, ich versuche mein Glück, ich gehe rein, zack. Dann ist dein Gebot eingeloggt. Und das geht halt immer wieder, es geht immer weiter. Und das finde ich das Problem. Und das ist wirklich höchst sträflich und höchst kriminell. Und das hat im Hobby nichts zu suchen. Und deswegen unsere Empfehlung, kauft so teure Karten bitte gegradet. Ein sehr kluger Mann hat mal zu mir gesagt, eine teure Karte ist raw aus einem bestimmten Grund. Und deswegen kauft die Karten bitte gegradet. Ja. Bitte. Man kann Glück haben, man kann eine Raw-Karte kaufen, man kann die einschicken. Wie bei Goldi. Goldi hatte wunderschöne, ich glaube, White Refractor, Topps Chrome, Iverson eingeschickt und eine PSA 10 gekriegt oder Black Refractor. Das gibt's immer mal und ich gönn's jedem da draußen. Aber wenn es wirklich so viel Geld ist, kauf sie bitte gegradet.
Ja, passt zu dem, was Petel gerade auf Vogue geschrieben hat, dass seine Freundin eine Edwards graden lassen wollte über PSA und die die Echtzeit nicht bestätigt haben, aufgrund, dass es da anscheinend Fakes sind. Und er hat ein Beispiel, wo PSR gesagt hat, ist nicht. Und wenn ihr da schon gegradet ist, solltet ihr sicher gehen können, dass das auf jeden Fall kein Fake ist. Ich würde niemals eine 7K-Karte kaufen, würde es auch allen anderen nicht empfehlen, schreibt New York City Baller. Lieber Alex, hast du gehört? Keine 7K-Karte.
Gerade war die Verbindung nicht so gut. Was war das Thema?
ja, genau. Also da, Leute, letzte Woche gesagt, wir sagen es heute wieder, lieber zweimal fragen, lieber zweimal gucken. Das ist ganz, ganz wichtig, falls ihr gerade solche Karten kaufen wollt. Genau, auch ein Thema, was heiß hin und her diskutiert wurde, war die Debut-Patches, die jetzt am Start sind. Hier nämlich sind ein paar Bilder, die jetzt am Start sind, die gezogen worden sind auf diversen Kanälen. Lustigerweise, kleine Side Note, wollen wir jetzt nicht vertiefen, habe ich dazu auch auf X diverse Diskussionen zugesehen, dass es der ein oder andere Händler irgendwie, glaube ich, 5 Debut-Patches irgendwie in einem Break gezogen hatte, die dann wohl relativ eng mit Fanatics irgendwie zusammenarbeiten. Also da gab es auch leichte wilde Gerüchte, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Aber der Grund, warum wir euch das zeigen, glaube ich, oder warum es hier in den Notes steht, die sind einfach da und sehen einfach ziemlich geil aus. Mal sagen.
Genau. wollten die Folge heute mit etwas Positivem abschließen. Und deswegen hier nochmal eine kleine Slideshow an wunderschönen Debut-Patches. Ich bin nach wie vor der Meinung, eins der besten Ideen, Einführungen ins Hobby. Also, prove me wrong, ich finde es mega geil. Die Karten sind wunderschön. Ist jetzt schon sehr, sehr ikonisch, würde ich sagen. Und ja, wir werden jetzt nicht jede Karte durchsprechen, aber ich glaube, man kann sagen, dass sie alle eine Augenweide sind und dass aber auch schon die Chase-Karte raus ist. Und zwar wurde die Rookie-Karte von Nick Kurz, ja, wurde gezogen. In dem Fall ist eine Redemption-Karte. Das war jetzt so ein bisschen die Chase-Card bei den Debut-Patches dieses Jahr. Die ist jetzt raus. Da mutmaßt man ja, ob die so eventuell teurer werden könnte als die Paul Skins-Karte. Auch nochmal eine spannende Diskussion. Das werden wir für euch weiterhin begleiten, wo die Karte auftaucht, wer die Karte kaufen wird. Ich sehe da so ein Paul Skeen 2.0 auf uns zu rollen. Aber das, um die Folge heute abzurunden, mal was Positives.
Das zum einen und zum anderen noch eine Frage, ob der Gute hier auch eine Baseballkarte bekommt, der gute Lionel Messi.
Ja, ich habe das gesehen und ich war ein bisschen irritiert, wenn ich ehrlich bin. Also wir sehen hier wirklich sehr ikonische Baseballkarten. Es müsste das 55er Topset sein, horizontal. Kennen, glaube ich, einige von euch, die so ein bisschen Vintage lieben. Man sieht auf der Baseballkarte, ich würde sagen, das Porträt des Spielers. Dann sieht man den Spieler nochmal in einem Action-Shot. Team-Logo oben rechts oder oben links und dazu ein Autogramm. Und Tops FC hat selber gepostet, Messi bekommt eine Baseballkarte. Und dachte ich mir, okay, geil. Hab dann die Karten gesehen und dachte mir, boah, da machen die so eine richtig geile Retro-Karte. Macht ja Tops manchmal. Es gibt ja das Tops Living Set, was hier und da mal rauskommt. Und da lassen die ja ganz gerne mal so alte Serien wieder aufleben. Dann habe ich die Messi-Karte gesehen, Tops Chrome-Produkt, und dachte mir, ja, nee, irgendwie ist es das jetzt nicht. Und machen dann noch einen Messi-Sticker drauf. Und unter uns, das Autogramm auf dieser Fake-Karte eben sah mehr nach einem Messi-Autogramm aus, als der Sticker, den Tops sich auf die Karte da geknallt hat. Also irgendwie war die Verwirrung bei mir da und deswegen wollte ich es mit euch teilen, weil es hat mich Fragen zurückgelassen. Aber Markus, was macht das jetzt mit dir, wenn Tops selber sagt, Messi kriegt eine Baseballkarte und die Karte sieht aus wie Arschritze? Erzähl doch mal, nimm uns mal mit.
Ich sehe das eher so, wie Vanya es gerade schreibt. Ist da überhaupt eine Ähnlichkeit? Ich sehe da nicht 100% die Ähnlichkeit. Also ich sehe jetzt auch nicht wirklich den Link zwischen diesen beiden Karten. Natürlich so ein bisschen von der Struktur. Einmal der große Kopf, hinten dran der Spieler.
Dann, ja, du beschreibst die Karte, wie meine Tochter ein Bild beschreibt, aber erzähl weiter.
Ja, das ist spannend. Das, was wenn man jetzt die beiden Karten so als Ähnlichkeit sieht, ne? Aber alles andere mit diesem Sticker vorne drauf erinnert mich halt null an 1955 Inspired Autograph Card, diese Karte, ehrlicherweise. Dementsprechend wäre das jetzt nicht der passende Vergleich für mich gewesen. Abgesehen davon würde ich die Karte trotzdem nehmen. So ist es nicht.
Ja gut, wenn du den Prügel ziehst, dann behältst du den oder verkaufst du den und nimmst dir, kaufst dir halt ein schönes Messi-Autogramm. Aber ja, also ich glaube, was ich so crazy daran fand, ist, dass der Post halt von Tops direkt kam. Also das hat es mir wirklich dann richtig gegeben. Wäre sonst so ein Post gewesen, den auch so Geoff Wilson mal rausknallt auf dem Qualitätsniveau. Aber das kam wirklich direkt von Tops. Das war das Problem, glaube ich, warum ich es reingepackt habe.
Ja, nee, das ist doch ein schönes Ende. Ich gucke gerade mal, ich glaube, das waren die Themen. Ihr merkt, es war wieder richtig viel los. Es war nicht die letzte Folge vor Weihnachten, Leute. Wir haben nächste Woche Dienstag am 23. Auf jeden Fall nochmal einen Hobby-Talk. Und am Freitag, wie gesagt, nochmal eine schöne Weihnachtsfolge mit uns zwei Hübschen. Genau, das am Freitag. Am Donnerstag bist du aber wieder am Start. Mit deinem Stream? Genau.
Donnerstag gehen wir rein, 20:30, Waterboys, die Urlaubsfolge. Dann habe ich dann auch wirklich endlich Urlaub, habe ich gehört. Quatschen über Karten, zocken ein bisschen was, gucken uns schöne Vlogs an. Ich freue mich immer auf Donnerstags, ist immer sehr, sehr entspannt. Und Sonntag ist wieder Waterboys-Stream. Wir gucken uns NFL an. Uhrzeit klabautern wir geradeaus, weil die Spiele im ersten Slot wirklich Arsch sind. Und vielleicht, weil wir Weihnachten haben und Ferien, gehen wir auf den mittleren Slot. Das diskutieren wir gerade noch im Betriebsrat.
Sehr gut. Genau, da am Donnerstag reinschalten. Heute vielleicht noch gerne auf meinen YouTube-Kanal reinschalten, nachdem ihr den Reel vom Alex gesehen habt. Der Teil 2 von meinem Man Cave-Video ist draußen. Da geht es um einmal dieses Gerät, was hier oben ist und was da hinten ist, den Jumbotron, was da alles drin ist, wo ihr den bestellen könnt, inklusive Rabattcode von 10%. Also falls ihr da Bock habt, euren Man Cave im nächsten Jahr einzurichten, werdet ihr vielleicht ein bisschen hoffentlich Inspiration dort finden. Und genau, und dann hören wir uns aber spätestens am Freitag, sehen uns am Donnerstag im Stream beim Alex. Und ja, bis dahin, Leute. Bleibt gesund. Genießt die letzten Tage. Tschüss.
Schönen Abend. Tschö.
Ciao.